Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Hidden Champion Alarm aus der Stadt mit K. Es ist endlich soweit. Wir haben endlich mal wieder eine wirklich sehr, sehr spannende E-Commerce-Brand aus Köln hier mit dabei. Und das ist True Nature mit dem Geschäftsführer Samuel Peto. Es ist wirklich sehr, sehr spannend und wirklich beeindruckend, was die Kollegen hier aus Köln machen. Sie steuern dieses Jahr ungefähr auf 18 bis 20 Millionen Euro Jahresumsatz hinaus und das primär weiterhin über Marktplätze. Sie sind im Nahrungsergänzungsmittelmarkt unterwegs, sind wirklich ein sehr, sehr relevanter Player, vor allem auf Amazon geworden und viele kennen die Brand eigentlich gar nicht. Samuel hat zuletzt angefangen, so ein bisschen mehr über die Reise preiszugeben. Ist ein sehr, sehr smarter und bedachter junger Mann, ein sehr, sehr solider Gründer hier aus Köln. Und uns hat sehr gefreut, diese Folge zu produzieren, weil es eben so ein spannender Bereich ist, in dem wir heute eintauchen. Wie sie es geschafft haben, damals sehr, sehr smart und sehr, sehr zielführend die ersten Produkte zu launchen, wie sie dann das Sortiment erweitert haben und was eben dahinter steckt, dann über Marktplätze wirklich heute auf solche doch sehr, sehr krassen Umsätze zu wachsen. Jetzt ist der Fokus vor allem auf den Shop. Sie wollen mehr den Shop erschließen und da mehr Marktanteile gewinnen. Das ist ein sehr, sehr spannendes System, was sie da verfolgen. Deswegen, das kann wirklich sehr, sehr groß werden oder beziehungsweise es ist ja schon riesig groß, nur vielleicht noch nicht so auf dem Radar wie manch andere Brand. Das heißt sozusagen, im zweiten Teil geben wir auch so ein bisschen noch ein bisschen Mehrwert raus, was sozusagen das Playbook hinter True Nature ist und wie sie heute vielleicht nochmal neu anfangen würden auf Amazon, ob das überhaupt noch geht, wie es die richtige Strategie und eben halt auch, wie man es schafft, da auf wirklich 20 Millionen Euro Umsatz ungefähr zu kommen. Sehr, sehr spannendes Gespräch. Es freut uns immer hier, Founder aus Köln zu präsentieren. Das hat jetzt mal endlich wieder geklappt. Deswegen, wir gehen direkt rein. Viel Spaß.
Hey Moritz, was sagst du zu Chatamin?
Sehr, sehr gute Frage, Marvin. Chatamin ist für mich das spannendste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing im E-Com geht. Brands können damit ihre Kunden direkt über WhatsApp erreichen, von automatisierten Nachrichten über Service bis dann wirklich zu kompletten Chatflows. Das Ganze ist easy integrierbar in Systeme wie Shopify oder Klaviyo und sorgt einfach für mehr Umsatz durch besseren Kundendialog. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, jetzt auf chatamin.com umsehen und einen Termin mit dem Bootstrapped-Team Armin vereinbaren.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Sam von True Nature. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Freut mich auch sehr, da zu sein.
Herr Peto, herzlich willkommen in Köln. Du bist ja sozusagen auch Kölner. Wir haben uns eben schon beim Reingehen habe ich gesagt, herzlich willkommen in Köln. Und wir beide haben uns angeguckt, so willkommen bei aus Köln. War ein guter Einstieg. Wie geht's dir?
Sehr gut, sehr gut. Erstmal, ich will dir direkt das Du anbieten. Also.
Sehr sympathisch, das freut mich natürlich schon.
Nee, sehr gut. Ich habe tatsächlich euch noch nicht erzählt, ich bin fußläufig zu euch gekommen, 15 Minuten. Also ich wohne hier um die Ecke.
Wo wohnst du hier?
In der Nähe vom Agrippabad.
Ach, lustig.
Straße.
Ach, lustig. Ja, geil. Freue mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat, weil wir haben heute, glaube ich, einen kleinen Hidden Champion aus Köln so ein bisschen mit dabei. Wir haben da eben im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Company so ein bisschen vielleicht am LinkedIn-Hype vorbei dran gebaut, aber trotzdem halt auf ein sehr, sehr stabiles Niveau und eine sehr, sehr coole Company im Allgemeinen in einem sehr, sehr spannenden Bereich. Deswegen, bevor wir vielleicht so ein bisschen die Gründungsgeschichte einfangen, die ist ja schon, glaube ich, auch sehr besonders oder hat auf jeden Fall einen Platz hier in dieser nicht Trilogie, sondern Sammlung einfach verdient. Sag doch einfach gerne mal selber, was ihr bei True Nature so ein bisschen macht und wie groß das Ganze vielleicht bis heute geworden ist.
Also wir machen hauptsächlich natürliche Nahrungsergänzungsmittel mit ganzheitlichem Ansatz. Also wir sind vor allem aus der Nische pflanzliche Superfoods gekommen. Die meisten kennen vielleicht Ashwagandha oder Spirulina. Oder auch Vitalpilze sind auch sehr groß geworden. Genau, und in dem Segment haben wir uns relativ früh positioniert. Und jetzt das aber schon erweitert auf ganzheitlichere Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine und Mineralien. Wir sind auf Amazon gestartet, haben jetzt 25 Mitarbeiter, sind mittlerweile auch in Online-Apotheken und haben auch einen eigenen Shop. Genau, und wir gehen dieses Jahr so auf 15 bis 17 Millionen.
Crazy. Voll verrückt. Also war für uns so sehr verrückt, dann irgendwie zu sehen, weil eigentlich dachte man irgendwie immer so ein bisschen, vor allem so die Brands aus Köln, die irgendwie über 10 Millionen sind, die hat man irgendwie so krass auf dem Schirm. Oder über euch war das dann irgendwie, kam das dann erst irgendwie von einem halben Jahr so auf und das war für uns dann auch sehr verrückt. Wenn wir vielleicht so ein bisschen so die Geschichte einfangen, weil jetzt steht ihr irgendwie da, 25 Leute, geht irgendwie auf eher 20 zu als auf 10, also schon eine sehr, sehr gute Baseline. Ist es immer, finde ich, spannend am Anfang so ein bisschen so den ersten Touchpoint irgendwie einzufangen, wo die ganze Geschichte angefangen hat. Und wenn wir das richtig recherchiert haben, fängt es bei dir so ein bisschen mit an mit einem Flug nach Australien, den du hast sausen lassen. Vielleicht kannst du mit der Geschichte mal so ganz easy und ganz locker ein bisschen anfangen.
Ja, safe. So mein Traum nach der Schule war eigentlich, also ich hatte auch, ich bin eigentlich ein Typ, der sich immer so ein bisschen einen Plan für sein Leben macht, sag ich mal, und so ein bisschen die Steps schon haben will. Und für mich war klar nach der Schule, ich will ein Auslandsjahr machen, Backpacking, Work and Travel, ganz klassisch und dann in Australien starten, weil da es ganz guten Stundenlohn gibt.
Und schön danach auf Apfelfarm.
Ja, genau. Und genau, danach irgendwie studieren und irgendwann mal selbstständig machen. Das wusste ich schon früh, da habe ich auch, wurde mir schön vorgelebt, auch aus der Familie, dass Selbstständigkeit funktionieren kann. Und genau, das war so der Plan. Flug auch gebucht und dann habe ich aber nach einer kurzen Interrail-Reise mit einem Kumpel relativ viel, ich sag mal, bin mit ein bisschen Langeweile zurückgekommen, weil wir sehr viel in Bus und Bahn saßen und ich so das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie was machen. Ich hatte so Hummeln im Hintern und habe dann auch schon gemerkt, okay, irgendwann muss ich selbstständig werden. Das heißt, ich spreche schon mal mit Freunden, bei denen ich weiß, die haben schon mal was Selbstständiges gemacht und habe einen Freund angesprochen, der dann eben auch auf Amazon verkauft hat. Und dann schon von seinen ersten Erfolgen erzählt hat, dass er irgendwie 45k im Monat Umsatz macht. Ich so, Alter, das ist crazy, was sind das für Zahlen, das habe ich noch nie gehört. Und dann so, geil, bring mir das irgendwie bei. So. Und ja, das war so der Triggerpoint zu sagen, eigentlich, dass das quasi mein Leben oder den Weg um 180 Grad gedreht hat. Dieser eine Kaffee mit dem Kumpel. Shoutout an Lorenzo an der Stelle.
Auch ein wilder Name.
Ja, sehr schöner Name.
Lorenzo von Amazon.
Und genau. Und dann angefangen, ganz viele YouTube-Videos zu gucken, einen Kurs zu kaufen und so weiter. Deep Dive und dann ging es eigentlich.
Welches Jahr war das?
2019.
2019,
ah, okay.
Crazy.
Ja, hier sitzen theoretisch drei Leute am Tisch, die Work and Travel machen wollten. Einer hat es freiwillig abgesagt, einer konnte quasi nicht und der andere hat es gemacht.
Ich habe es gemacht.
Ja, ah, geil. Sagen.
Also da lass ich witzig, wie sich das dann...
Das lass ich mir nicht nehmen, meine Erfahrung von der Apfelfahrt in Stand-Top oder so eine Kacke, wie das ja, ist.
Crazy. Das musst du mir nochmal in Ruhe erzählen, damit ich das so versuchen kann.
Nee, aber es war ja wirklich damals so wirklich so irgendwie das, okay, was mache ich nach dem Abi-Blueprint so ein bisschen. Ja, ich mache irgendwie Interrail und dann gehe ich im Best Case irgendwie noch nach Australien so ein bisschen. Ja. Aber wenn wir so ein bisschen an der Geschichte dranbleiben, ist es, glaube ich, ziemlich spannend, irgendwie rauszufinden, wie das so ein bisschen angefangen hat, weil du hast dann sozusagen Australien gecancelt, das heißt irgendwie das Commitment auf, okay, ich mache mich vielleicht früher schon selbstständig, war irgendwie größer als dieser vorgelebte Traum so ein bisschen, irgendwie die Welt zu erkunden und irgendwie mal auf dem anderen Ende der Welt so ein bisschen zu leben. Du hast dich dann, glaube ich, so ein bisschen erstmal bei dir zu Hause, bei deinen Eltern in dein Kinderzimmer so ein bisschen eingeschlossen und hast dann irgendwie die ersten Bälle so ein bisschen in die Luft geworfen. Wie kann man sich so ein bisschen so die Anfangszeit dann irgendwie vorstellen? Weil lustigerweise, ich ab 2016 war ich an einem ähnlichen Punkt. Ich habe mein Abi fertig gemacht, habe Dropshipping betrieben und habe es dann nach 2 Monaten blöderweise als tot erklärt, 2016. Saß da aber auch sozusagen bei meinen Eltern im Kinderzimmer und habe es da sozusagen da rumgewerkelt. Ja, heute wäre ich wahrscheinlich eher auf den Bahamas, wenn ich dran geblieben wäre. Ist auch nicht so schlimm, ich bin gerne hier in Köln. Aber deswegen fühle ich das so sehr, irgendwie am Anfang seinen Kinderzimmern so die ersten Schritte halt zu gehen.
Ja, also ich glaube, erste Investition war ein höhenverstellbarer Schreibtisch irgendwie. Und ich glaube, man kann so ein bisschen das, diese erste, vor allem das war so, ich würde sagen, die Phase vor allem erstes halbes Jahr, war sowohl diszipliniert als auch chaotisch. Also ich habe mich tatsächlich auch, ich habe ganz viel, weiß ich nicht, bei meinen Kumpels bei Anfragen abgesagt, zu sagen, irgendwie, die wollten feiern gehen. Ich so, ich trinke jetzt keinen Alkohol, ich habe ein halbes Jahr keinen Alkohol getrunken. Morgens um 5 Uhr aufgestanden, Sport gemacht. Also ich habe quasi alles umgesetzt, was irgendwie Unternehmer empfohlen haben. So einfach alles ausprobiert und natürlich gecheckt, dass ganz viel halt voll over the top war. Aber das hat mir halt geholfen, mich so ein bisschen in dieses Mindset zu bringen. Und gleichzeitig, also das war so dieser disziplinierte Part. Und der chaotische Part ist, dass ich ganz viele Opportunities testen wollte. Also neben FBA gab es noch irgendwie ein T-Shirt-Business, wo man halt Designs dann on scale irgendwie machen kann, dann auch teilweise mit Designern outsourced und dann irgendwie auf T-Shirts printet. Da habe ich dann bei Spreadshirt 1000 Designs hochgeladen. Da wird mir noch monatlich 15 Euro überwiesen. Das wird sich wahrscheinlich so in 6 Monaten rentiert haben, der Aufwand. Also 7 Jahre später. Oder Kindle, das ist ein bisschen zum späteren Zeitpunkt gekommen, aber quasi Ghostwriting für verschiedene Buchkategorien. Und ich würde sagen, das war so der chaotische Teil, wo ich dann auch sehr dankbar für bin, dass ich halt lernen durfte, Fokus, wie wichtig Fokus ist und wie mächtig Fokus ist. Bin aber froh, dass FBA auch immer der Hauptfokus war und sich halt durchgesetzt hat. So, der Rest ist alles Nebenschauplätze.
Am Anfang waren das ja aber auch irgendwie deutlich andere Produkte als heute. Ne? Also irgendwie, es waren irgendwie, keine Ahnung, Seifen irgendwie, was sagt er, Seifensäckchen, keine Ahnung.
Ja.
Seifensäckchen, weiß nicht, ob man es nennt, irgendwie Wattestäbchen oder sowas. Also da waren schon irgendwie komische Sachen dabei. Wie, also was waren dann so die ersten committed products, die ihr sozusagen auf Amazon gepusht habt, und wo kommt vielleicht auch dein Bruder so ein bisschen mit rein? Weil der ist ja, glaube ich, sozusagen auch heute Mitgeschäftsführer. Ja. Also sozusagen, wie ist das so ein bisschen, die beiden Punkte anzusiedeln?
Genau, ich würde mal mit meinem Bruder anfangen, weil das chronologisch vorher war. Der hat eigentlich von Anfang an, als ich meiner Family gepitcht habe, ich mache mich jetzt selbstständig und ich habe ein Einzelunternehmen gegründet und so weiter, hat er gesagt, ey, das ist geil, ich will da Teil von sein, von der Journey.
Ist der älter oder jünger?
4 Jahre älter. Mhm. Und der hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Medienproduktionsfirma. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir können was machen. Irgendwie, er geht ein bisschen mit ins finanzielle Risiko und kriegt dann einen prozentualen Anteil, aber nicht 50-50, weil ich halt dann arbeite und er ist so strategisch dabei, sag ich mal. Und das hat für mich aber nicht so gut funktioniert, weil es halt irgendwie viel Abhängigkeit, sag ich mal, war und er halt auch sein Hauptbusiness hatte. Und dann war so ein bisschen der Punkt zu sagen, okay, entweder ich mach das lieber alleine und frei oder du kommst zu 100% zu mir. Und dann hat er tatsächlich seine Medienproduktionsfirmenanteile an seinen Geschäftspartner verkauft, um dann 100% Fokus auf E-Commerce zu haben. So.
War das dann auch schon 2019? Oder?
Das war dann, die Entscheidung hat er Januar 2020 gefällt. Da haben wir dann auch eine GmbH gegründet direkt. Ja. Und genau, zum Thema Produkte. Wir haben halt erstmal gesagt, wir wollen verschiedenste Kategorien auf Amazon testen. Und deswegen auch, ich meine, was da noch ein bisschen zusammenhängt, ist im Bereich Hygiene irgendwie Seifensäckchen und Wattestäbchen. Aber dann haben wir auch ganz andere Sachen gemacht. Unser erstes Produkt ist auch gar nicht online gegangen. Das war ein Regenponcho, haben wir entwickelt. War uns dann aber zu aufwendig in der Entwicklung und haben wir dann abgesägt. Genau, aber der Ansatz grundsätzlich war, verschiedene Kategorien testen, um Muster zu erkennen, zu sehen, okay, gibt es Kategorien, die sind profitabler? Was kann man da so mitnehmen? Und ein Produkt hat sich auch komplett gefailt in der Qualität. Haben wir auch keine Regresszahlungen vom chinesischen Hersteller bekommen. Da haben wir gesagt, hey, wir wollen irgendwie in Zukunft was bauen, was Qualität hat und wo wir auch uns auf den Produzenten verlassen können, der da auch hintersteht und wenn was schief geht, dass er dafür gerade steht. Und da die anderen Produkte gut funktioniert haben, Seifensäckchen zum Beispiel, lief damals schon unter dem Namen True Nature, damals eher als Kosmetikmarke gedacht, ist immer noch Bestseller auf Amazon. Genau. Und da haben wir dann aber gesagt, okay, wir machen jetzt eine breite Recherche im Markt und gucken, wie können wir uns mit einem Portfolio aufstellen, was qualitativ irgendwie in Deutschland gefertigt werden kann und wo wir auch nachhaltig wachsen können, wo genug Potenzial ist. Und so sind wir halt auf Nahrungsergänzungsmittel gekommen.
Wie seid ihr denn auf das erste Produkt gekommen? Weil irgendwie, ich finde das so, also Nahrungsergänzung, ja, macht Sinn. Und irgendwie, keine Ahnung, wie alt bist du jetzt?
26.
Und wenn du damals irgendwie 21 warst oder sowas, so, dann denke ich mir so, okay, mein erster Schritt wäre wahrscheinlich irgendwie eher, weiß ich nicht, in Supplements irgendwie reinzugehen, eher so Proteine, Nahrungsergänzung halt in die Richtung. Ihr habt dann irgendwie, glaube ich, erstes Produkt war irgendwie ein Biospirulina. Mhm. Und das ist ja irgendwie Herz-Kreislauf, also eher so ein Immunpräparat, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Wie seid ihr erstmal sozusagen genau auf dieses Produkt gekommen? Weil als ich das sozusagen gelesen habe, fand ich das irgendwie schon sehr besonders, auf so ein sehr spezifisches, sag ich mal, Nahrungsergänzungsmittel zu kommen als 21-Jähriger. Also wie seid ihr da analysetechnisch vorgegangen, dass ihr mit diesem Produkt gestartet seid? Weil es ist ja schon, also es ist ja auch heute, also ein Ashwagandha ist ja deutlich bekannter als ein Spirulina, würde ich sagen. Wäre jetzt mein Take, kann natürlich auch sein, dass das falsch ist. Aber so, ich fand das Produkt halt irgendwie einfach sehr, sehr spannend, als erstes auszurollen.
Also damals, 2021, war Spirulina ein größerer Markt als Ashwagandha.
Ja?
Mhm.
Okay. Und deswegen wurde ich gerade so leicht frech angegrinst. Ja, du bist es.
genau, und das ist halt, also im Endeffekt ist es, du kannst dir halt Amazon auch so ein bisschen vorstellen, das ist halt, also gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Marktrecherche gemacht haben, haben wir halt alle Kategorien und Subnischen durchforstet. Quasi, ne? Um zu schauen, ja, wo können wir gut ansetzen, was sind die ersten Produkte, die wir umsetzen wollen. Und das ist halt ja ein super, das ist ja ein Vergleichsmarkt und der ist ja super kompetitiv. Und da geht es halt auch um einerseits um Timing, aber auch darum, was für Konkurrenten hast du da und wie kannst du dich da potenziell positionieren. Und Biospirulina gab es keinen klaren Winner in der Nische zu dem Zeitpunkt, wo wir halt wussten, wenn wir uns da professionell vermarkten, dann können wir da gut uns Marktanteile sichern. Also relativ super rational eigentlich entschieden, Genau, und Spirulina hatte da zu dem Zeitpunkt für uns das größte Potenzial.
Aber gab es zu dem Zeitpunkt schon, sag mal, die Konkurrenten auch auf Amazon, dass ihr gesagt habt, okay, die machen das vielleicht nicht so gut, oder wie habt ihr euch sozusagen den Markt dann angeschaut? Weil ein Sunday oder so wird ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, da auch schon gegründet sein und viel auch Gas gegeben haben zu der Zeit. Gibt noch ein paar andere Brands, die man jetzt wahrscheinlich nennen könnte, aber führ du gerne aus.
Genau, also zwei klare Vorbilder auch auf Amazon waren halt Nature Love und Natural Elements, die zu dem Zeitpunkt auch noch Gründer geführt waren. Jetzt ja, also Fun Fact, an Bayer verkauft worden.
Geil. Ich liebe Leverkusen. Meine Heimat. Entschuldigung.
Herrlich. Nee, aber es ist, die waren zu dem Zeitpunkt, haben die auch schon, weiß ich nicht, 20 Millionen pro Brand irgendwie gemacht, wahrscheinlich, und sind dann ja auch super schnell gewachsen. Und die hatten aber auch noch nicht alle Nischen besetzt, aber es war für uns so klar, hey, hier gibt's Vorbilder, gerade in dem ganz am Anfang, wo man noch nicht vielleicht so mutig ist, mit innovativen Produkten auf den Vergleichsmarkt zu gehen, war das für uns so, hey, das ist ein cooler Proof, lass uns das testen. Und lass uns halt vor allem auch in Nischen gehen, wo die noch nicht sind. Und gleichzeitig, wenn es halt zwei gute Player gibt, ist auch noch Platz für einen dritten. So. Das war so ein bisschen unsere These. Und das heißt, also das Ziel war auch zu dem Zeitpunkt zu sagen, hey, wir wären der beste Dritte sozusagen. Und da hat sich auch, also mittlerweile sind wir auch oft Zweiter oder sogar auch besser teilweise in den Nischen als die anderen. Also als Natural Love und Natural Elements. Genau, aber das heißt, da war auf jeden Fall noch Potenzial, wir hatten die Vorbilder und so kam dann die Entscheidung.
Wie wichtig war das denn vielleicht so ein bisschen, also wenn man sich ja heute so ein bisschen das System von euch anguckt, ist ja sozusagen diese XXL-Dosen so ein bisschen sozusagen ja auch irgendwie der Gamechanger, also ihr steht dann ja, eure Produkte sind dann halt irgendwie eher, weiß ich nicht, wir hatten eben dieses Ashwagandha-Beispiel, ich weiß es gar nicht, aber irgendwie da sind da 1000 Kapseln drin oder sowas, also oder?
Nee, 360 ist okay. Oft so die größte Größe, ja.
25.000 Kapseln.
Aber meistens halt so, dass es für ein Jahr haltbar ist, eher als dass der Normalfall dann für 30 Tage oder sowas haltbar ist.
Ja, genau, also die teilweise nimmst du auch 4 Kapseln, dann sind es auch nur 3 Monate Reichweite, aber es war auf jeden Fall, also Grundgedanke ist halt, auf Amazon hast du die Sparfüchse, so, ne? Und Leute, die halt ganz viel die Preise vergleichen. Und für den Start haben wir einfach gesagt, okay, wir nutzen Skaleneffekte, wir bieten mehr an, können besseren Einkaufspreis bieten, können bessere Verkaufspreise bieten und sind somit halt attraktiv auf Amazon. Und das war halt gerade am Anfang auch ausreichend, um sich halt abzusetzen. Und jetzt ist es halt so ein bisschen zum Image auf Amazon geworden, dass wir gesagt haben, ey, so Preis-Leistung bieten wir nach wie vor an, dafür können wir auf Amazon sehr gut stehen. Und das ist dann Teil des Marketings.
Aber das heißt sozusagen, die Differenzierung kam dann schon von Anfang an über diese XXL-Boxen. Also bereits mit dem Bio-Spirulina war euer Approach schon so, okay, wir versuchen der Drittbeste zu sein, das ist das Ziel. Aber schon mit der klaren anderen Marschroute, dass ihr halt sozusagen preis-leistungstechnisch über die Menge kommt. Das war schon immer sozusagen das System.
Das war, genau, das war ich im Portfolio für Amazon und dann für die ersten Jahre, weil das unser einziges Geschäftsmodell zu dem Zeitpunkt war, oder der Bereich. War das quasi der Haupt-USP, sag ich mal.
Lass uns gerne mal so ein bisschen so die Growth-Journey so ein bisschen durchgehen. Wir haben jetzt irgendwie sehr lange darüber gesprochen, wie findet man oder wie habt ihr sozusagen das richtige Produkt gefunden und in welchem Setup ihr so ein bisschen gestartet seid. Man könnte jetzt irgendwie meinen, von wegen so, da kommt jetzt irgendwie nicht mehr so viel, aber sozusagen nach diesem Bio-Spirulina knallt das Ding ja irgendwie erst so richtig hoch, ne? Also sozusagen, ich weiß nicht, was für Umsätze ihr dann sozusagen davor mit den Seifensäckchen und Co. gemacht habt, aber das wird ja marginal gewesen sein im Vergleich, was heute sozusagen der Fall ist. Wie würdest du denn vielleicht so ein bisschen so die Anfangszeit mit dem Bio-Spirulina so in Zahlen oder in Entwicklung ausdrücken, weil am Ende habt ihr irgendwie eine kranke Umsatzentwicklung auf der einen Seite, aber irgendwie ihr macht das nicht nur über ein Produkt, sondern ihr differenziert auch krass über ganz viele andere Produkte wieder hinweg und irgendwie würde ich eure Growth Journey so ein bisschen über die beiden Wege so ein bisschen beschreiben. Vielleicht kannst du da so ein bisschen durchgehen, was da so passiert ist.
Ja, also ich denke, von Anfang an war das für uns das Ziel, dass wir über Portfolio-Expansion wachsen.
Warte, ich muss kurz eine Frage stellen. Warst du schon immer so analytisch? Weil ich bin absolut beeindruckt zu sagen, wie nüchtern und objektiv du sozusagen die Sachen beschreibst. War das irgendwie schon immer so? Oder also,
ich glaube, das ist auf jeden
Fall. Wie warst du mit 21? Also ich frage mich so ein bisschen, das ist ja so die Basis irgendwie. Ich bin da völlig beeindruckt von.
Vielen Dank. Also ja, ich denke, das ist einer meiner Haupt Skills, würde ich sagen, dass ich analytisch bin und so ein bisschen auch strategisch überlege, okay, wie können wir halt uns weiter positionieren. Und das, genau, den Dominostein haben wir mit der Entscheidung Nahrungsergänzungsmittel gesetzt. Und da war halt auch so die Journey relativ klar zu sagen, wir haben x Produkte identifiziert, zu dem Zeitpunkt 100 Produkte, wo wir auch davon 50 gesagt haben, hey, das sind auch attraktive Nischen, wo wir mit einem fairen Einkaufspreis, wenn wir den bekommen, auch gute Produkte anbieten können und konkurrenzfähig sind. Und das ist halt, erfordert extrem viel Kohle. Und da war halt klar, okay, wir sind für die nächsten 5 Jahre, sind wir auf jeden Fall, oder 10 Jahre, müssen wir überhaupt erstmal packen, so viel Kapital zu organisieren, um diese Nische zu besetzen, sag ich mal. Und deswegen war die Roadmap relativ klar und genau, der Weg auch so gesetzt.
Aber das heißt, du bist dann von diesen 50 Produkten hingegangen und hast einfach gesagt, okay, das ist jetzt das Wichtigste, wir geben darauf so lange Gas, bis wir uns das zweite quasi leisten können und wiederholen das sozusagen dann Step by Step.
Ja,
weil man könnte ja auch sagen, wir probieren jetzt alle 50 irgendwie in einer kleinen Stückzahl gleichzeitig reinzupushen, was dann jetzt rückwirkend betrachtet vielleicht der falsche Approach gewesen wäre.
Also, definitiv, also das Ding ist, unser Ansatz war auch von Anfang an, wenn wir in eine Nische gehen, dann richtig, also ganz oder gar nicht. Das ist auch einer unserer Core Values als Firma. Und da ging es halt darum, wir wollen nicht in der Nische irgendwie mitspielen und mitschwimmen, sondern wir wollen, wenn wir drin sind, schon einer der Besten sein oder der Beste, wenn möglich. So, wenn wir halt jemanden drin haben, der seit 10 Jahren da ist und 10.000 Bewertungen hat, dann ist das okay, das packen wir nicht. Und deswegen, dass auch so dieses, der Drittbeste im Markt zu sein, ist halt auch eher, sag ich mal, aus Größensicht, aber in den Nischen selber ist unser Anspruch schon immer Bestseller zu sein, so ist jetzt nicht. Genau, aber dementsprechend mit dem Commitment war für uns auch klar, wir können nur, weiß ich nicht, wir können jetzt nicht von 50 Produkten jeweils 100 Units bestellen, sondern wir nehmen uns 5 Produkte und bestellen 1.000 Units, ne, als Beispiel. Und deswegen haben wir das halt Stück für Stück gemacht und wir haben das so ein bisschen, sind immer durch externe Finanzierung, das war der Hebel, der uns am meisten nach vorne gebracht hat und immer relativ risikofreudig halt uns Schulden zu machen im Umfeld. Und also am Anfang sind wir auch irgendwann, hatten wir auch großes Glück durch, sag mal, Unternehmerumfeld von Friends and Family halt die ersten Wachstumsdarlehen zu bekommen, bis wir dann ja jetzt zuletzt auch mit der Bank nochmal eine große Darlehensrunde gemacht haben.
Aber sozusagen, am Anfang waren dann irgendwie sozusagen Family, die sozusagen einfach ein bisschen gefundet hat. Kann man irgendwie so grob die Scale, also die Skala so ungefähr nennen, wo das dann so ungefähr lag? Also, weil es war ja sehr lange eigenfinanziert und du sagst ja auch, glaube ich, selber über dann sozusagen, dass das Bankdarlehen irgendwie damals sehr, sehr schwer zu bekommen war, weil halt E-Commerce sehr underrated oder unterm Radar im Generellen war. Wie, also wie kam das, also wie kannst du so ein bisschen so die Finanzierungsstory beschreiben?
Also wir sind, wir haben das über, also erstmal haben wir für 100.000 Anteile an unsere Eltern verkauft. Mhm. Das ist halt natürlich schon mal lucky, so das kann nicht jeder. Also sag ich mal, Eltern, die einem auch 100.000 Startkapital geben können.
Die sind dann irgendwie, was machen die so im Background?
Nichts, die sind Gesellschafter.
Nein, ich meine sagen, wo kommen, also ach du so. Meinst, das, das sind Privatiers. Nein, aber sozusagen, was aus
wortwörtlich nichts, nein, schon.
Deswegen so, nee, die machen nichts. Ja, aber sozusagen, was haben die für ein Background, also unternehmerisch?
Also meine Mom ist Vollzeit-Mom, ich habe noch 3 Brüder, oder Vollzeit-Mom gewesen, und mein Dad ist, der hat eine SAP-Beratungsfirma.
Ah, okay. Genau. Darüber kann man es dann so ein bisschen sozusagen, dass er dann auch wahrscheinlich gesehen hat, ey, geil, was die machen und so, die will ich unterstützen, ist ja auch, glaube ich, irgendwie sehr erfüllend, wenn man so seine beiden Buben dann da irgendwie sozusagen ihr Ding machen sehen, irgendwie auch ja. Jetzt nicht ganz unerfolgreich so ein bisschen und dann hat er sozusagen gesagt, wir fanden das am Anfang mit und dann.
Ja, definitiv. Und das muss man auch sagen, also ich habe auch schon von Anfang an große Unterstützung bekommen und das ist halt null selbstverständlich, weil also du hast ja auch 1.000 Eltern, die sagen, hey, mach erstmal was Richtiges, hol dir eine Basis und das ist ja auch bei ganz vielen, danke dir, bei ganz vielen Kindern oder ist das vielleicht auch besser, ne? Deswegen, aber da halt einen Vater und auch eine Mutter zu haben, die einem sagen, hey, ich glaube an dich, geh deinen Weg, ist nicht selbstverständlich. Und das hatte ich auch von Anfang an, auch als ich noch nichts vorzuweisen hatte, sondern nur irgendwie super selbstbewusst gesagt habe, ey, ich mach das jetzt. So, ne? Genau, das heißt, das ist auch großes Glück und aber auch meine Oma hatte schon eine Apotheke und mein Onkel macht was mit Immobilien und so, das ist dann, ja.
Okay,
vorgelebt halt.
Okay, wir müssen auf jeden Fall noch so ein bisschen emotionalisieren, weil irgendwie sozusagen, was mir gerade noch so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen so diese persönliche Komponente. Also irgendwie sozusagen, dann sitzt da ein 21-Jähriger, fängt an irgendwie auf Amazon irgendwie mehrere hunderttausend Euro im Monat zu machen und das hört sich jetzt bis hierhin so ein bisschen so an, wie als würde einer, war das sehr analytisch.
Spielt einfach Monopoly und gewinnt.
Sehr objektiv und da war ja ganz klar, also sozusagen, führ uns mal so ein bisschen durch, was für Meilensteine ihr dann wirklich abgerissen habt und wie das vielleicht für dich auch so ein bisschen gewirkt hat, weil irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mir vorstellen würde, ich bin irgendwie 21, also mich hätte es zerschossen. Ich bin halt einfach ein sehr, eher so ein bisschen Freigeist. Also ich bin beispielsweise ganz anders damals, 2016, an meine Gründung, also Gründung, an meine Idee im Dropshipping reingegangen. Ich habe mir einfach nur so Hype-Themen angeguckt und bin dann irgendwie draufgesprungen, hat nicht geklappt. Nächstes Thema, also sehr unanalytisch und sehr konträr zu dem, wie du beispielsweise vorgegangen bist. Ja. Ich wüsste aber beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie dann einen Spirulina verkaufe und merke so, fuck, das läuft an, da wüsste ich irgendwie, glaube ich, gar nicht, was passiert. Ich wäre, glaube ich, irgendwie wahrscheinlich ein bisschen durchgebrannt vielleicht so ein bisschen und du sitzt hier dann irgendwie gegenüber und bist ja sehr ruhig, sehr nüchtern. Aber wie war das für dich so persönlich? Was waren so vielleicht so Meilensteinmomente positiver Natur, die du irgendwie so noch im Kopf hast, wo du sagst, ey, die waren einfach, das war irgendwie geil zu sehen, irgendwie, keine Ahnung, am Tag mal 5000 Units verkauft, was weiß ich.
Ja. Der hat bei 1 Million Umsatz ein Bier bei der Tante getrunken und ist dann glücklich schlafen gegangen.
Also ich muss sagen, wenn ich so zurückdenke, ich glaube, am emotionalsten war das erste Jahr, wo wir noch nichts mit Nahrungsergänzungsmitteln zu tun hatten, von diesen unternehmerischen Erfolgsgefühlen. Hm? Weil das Gefühl, zum ersten Mal zu checken, okay, das, was ich mir jetzt vorgenommen habe, funktioniert, das war halt so crazy, sozusagen, okay, das kann ich jetzt weitermachen und es funktioniert. Also das war so, da genau, also die ersten Umsätze zu sehen und zu sehen, okay, krass, man macht auch Gewinne mit den Produkten. Ja, also das war so, ich glaube, das war das größte Erfolgsgefühl und danach war für mich Amazon als Strategie, ist halt leider selbstverständlich geworden, dass ich halt wusste, okay, ich weiß, wie es funktioniert. Und man plant ja immer in der Zukunft, also du kaufst ein Produkt und das verkauft sich ja 6 Monate später oder du konzeptionierst ein Produkt und visualisierst das ja schon. Das heißt, das ist für dich im Kopf schon irgendwie real. Und das, finde ich, macht so schwer. Und das habe ich auch nicht so gut gemacht, irgendwie zu den Zeitpunkten, wo wir dann Meilensteine erreicht haben, dann wirklich zu sagen, ey, zurückzublicken, genießen, Das ist mir schwer gefallen, weil es halt vor 6 Monaten schon quasi realisiert im Kopf ist und dann halt nur noch umgesetzt werden muss. Und wenn es nicht umgesetzt wird, erfolgreich, dann ist es ein Loss. Aber es ist halt, muss eigentlich erfolgreich sein. So, das ist vielleicht auch der eigene Anspruch, aber ja.
Also damit dann mit seinem eigenen Level an was man sozusagen erreichen will, klarzukommen und dann halt nicht zu sagen, okay, guck mal, ist jetzt geil, was wir geschafft haben, kann ich mir absolut vorstellen. Also ja. Ich würde dann dafür sagen, ist Moritz besser sozusagen drin, dann auch mal kurz zu sagen, ey, ist doch geil, was wir hier sozusagen gemacht haben. Aber ich würde auch eher analytisch sozusagen sagen, das fuckt mich eher ab, wenn es quasi nicht erreicht wird. Und das andere ist dann halt, okay, check, weitermachen.
Genau, ja. Weil es ja auch schon vor 6 Monaten geplant war. Das ist ja der Anspruch, das ist ja das Ziel.
Ja, nee, klar, ich denke mir nur so von wegen so, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie in 2 Jahren irgendwie 22, 23 Millionen Euro Umsatz mache oder sonst irgendwas, also da würde ich dann schon irgendwie, ich will das nicht durchdrehen, aber sozusagen irgendwie, das ist natürlich irgendwie auch einfach nochmal, wir reden ja jetzt nicht darüber, dass das irgendwie 3 Millionen Jahresumsatz sind oder sowas dann auf dem Level. Also da hätte ich mir eigentlich gedacht, von wegen so, okay, wie wirkt das dann vielleicht, wenn man das schafft, aber.
Ist auch, also muss ich auch sagen, so, also von außen betrachtet, auch wenn man so zurückblickt, das ist ja was total Geiles, so, aber fällt mir schwer, das so zu checken und zu realisieren.
Wie wichtig war denn vielleicht in der ganzen Geschichte, also wenn man so ein bisschen so die Hebel sich so ein bisschen anguckt, dann ist es irgendwie sehr gutes Produkt mit einem klaren USP beispielsweise über die Menge zu gehen, dann halt irgendwie eine sehr rationale Entscheidungsfindung, das heißt irgendwie auch zu diversifizieren und irgendwie neue Produkte mit anzuschließen. Gab es noch irgendwie so 2, 3 andere Hebel, wo du sagen würdest, ey, die waren irgendwie einfach essentiell, ohne die jetzt nicht geklappt, beispielsweise dann irgendwie als Ads kamen und sowas oder als sozusagen vielleicht auch dieses Optimization-Game innerhalb von Amazon so ein bisschen hochgegangen ist, gab es da vielleicht noch irgendwie so 2, 3 andere Sachen, wo du sagen würdest, ey, die waren auf jeden Fall maßgeblich entscheidend, damit das so funktioniert hat?
Ja, also definitiv war es halt auch super gut und wichtig, am Anfang ganz viel Zeit auch ins Marketing reinzustecken, um zu verstehen, okay, wie funktionieren die Prozesse, was ist, wenn ich, also ganz viel experimentieren, was ist, wenn ich die Werbung ausschalte, was ist, wenn ich die erhöhe, wie viel effizienter werden wir und so konnten wir auch nochmal viel effizienter werden. Das war super wichtig, damit wir genug Profitabilität haben und schneller weiter wachsen konnten. Das war ganz wichtig. Und damit steht und fällt natürlich auch grundsätzlich, wie gut und wie schnell du wachsen kannst und ob du überhaupt wächst, ist halt, wie gut man auf dem Marktplatz optimiert ist, weil der natürlich, wenn du es falsch machst, super teuer sein kann. Und wenn du halt effizient bist und meiner Meinung nach auch ganz wichtig, halt echt gutes Produkt hast und halt ein attraktives Angebot, dann konvertierst du halt auch besser so, ne? Aber grundsätzlich, also das am Anfang und dann natürlich mit der Zeit, ganz, ganz wichtig, war natürlich dann, wenn ich es nicht mehr selber machen konnte, geht es darum, ein Team aufzubauen. Und da hatten wir auch ganz großes Glück mit den Hires, die wir gemacht haben, da halt richtig geile Jungs zu haben, im geilen Spirit, die Bock hatten zu lernen. Also einfach wirklich die klassischen, sag ich mal, A-Player, die halt die Vision gesehen haben, zu sagen, wir sind eine wachsende Nahrungsergänzungsmittel-Company und haben halt Bock, auf dem Marktplatz effizient und effizient zu wachsen. So, ne? Das heißt, das war auf jeden Fall ab einem gewissen Punkt, ab 3-4 Millionen Umsatz ungefähr, als wir da die ersten Hires gemacht haben, war das dann der nächste ultra wichtige Schritt für uns.
Jetzt ist es aber so ein bisschen, also zu sagen, was ich da so interessant finde, ist so ein bisschen, wenn man es bewertet, spricht es viel so für Fokus. Also irgendwie sozusagen Fokus auf die richtigen Leute, Fokus auf die richtigen Produkte, Fokus auf das funktionierende System. Jetzt ist es bei uns natürlich irgendwie eher eigentlich so, Amazon wird irgendwie bei den meisten Brands, mit denen wir arbeiten, halt irgendwie als letztes oder mit als letztes zugeschaltet. Also klar, viele nehmen es vielleicht am Anfang mit, aber ja, sag ich mal wirklich, die großen Hebel kommen dann durch irgendwie Abstrahleffekte, die dann einfach mitgezogen werden. Wieso habt ihr euch dann vielleicht so ein bisschen darum halt so krass drauf fokussiert, dann irgendwie einfach auf Amazon zu bleiben? Also irgendwie links neben euch sind irgendwie auch ähnliche Brands entstanden, die halt krass auf D2C-Fokus gegangen sind, also die sozusagen über den Shop dann sozusagen krass skaliert haben. Und ich würde sagen, da gibt es auch einige an Benefits, die man da als Brand eigentlich gerne ziehen würde. Also irgendwie, sei es jetzt irgendwie über den Datenzugang, dann irgendwie, wie du Retention ausspielen kannst. Also man dann eigentlich eher sagt, hey, muss ich nicht eigentlich jetzt irgendwie auch früher vielleicht den eigenen Shop priorisieren? Und ihr habt es irgendwie für eine recht lange Zeit ein wenig depriorisiert. Wie war das denn vielleicht so ein bisschen in der Entscheidungsfindung? Habt ihr da irgendwie ab und zu mal gehakt? Wann kam das Thema vielleicht so ein bisschen auf? Weil das war so ein bisschen asynchron zu manch anderen Playbooks, die man vielleicht so ein bisschen kennt.
Ja. Vor allen Dingen hast du ja selber eben in ein paar Sätzen auch schon gesagt, dass du ja leider den Fokus zu sehr auf Amazon hattest. Also da wird es ja wahrscheinlich auch eine klare Richtung geben oder eine Meinung zu, die du jetzt mittlerweile dazu entwickelt hast.
Ja, also ich würde sagen, also von leider würde ich nicht sprechen, weil uns der Weg, ja, weil ich meine, der Weg hat uns halt trotzdem dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und meiner Meinung nach ist das halt ein echt nices Sprungbrett für die ersten Jahre. Weil du halt extrem planbar wachsen kannst, weil du hast halt, du kannst ja alle Daten analysieren und wenn du halt Nischen findest, die halt, wo du dich gut platzieren kannst und wo du einen guten Product Market Fit hast, so, dann kannst du da halt extrem gut reingehen und es ist ein perfektes, planbares Sprungbrett. Klar, du musst natürlich schon auch einige Challenges meistern, aber du musst nicht so viele Challenges meistern wie bei D2C. Und deswegen, da wir so eine klare, skalierbare Roadmap hatten und halt auch ein bisschen die Velocity nehmen konnten, dadurch, dass wir immer risikobereit waren, Darlehen aufzunehmen, sind wir so halt gut gewachsen. Und deswegen würde ich auch gar nicht unbedingt ich bereue nichts, so an sich. Und wir haben dann vor 1,5 Jahren ungefähr den Shop richtig priorisiert, zu sagen, okay, wir shiften halt die Kappas von einem unserer A-Player halt voll auf das Thema D2C oder 50% eigentlich, weil der gleichzeitig auch noch Apotheken quasi pushen sollte. So, ne? Also Shop Apotheke und Doc Morris. Genau. Und das hat alles natürlich Zeit gebraucht anzulaufen und war auch, ich glaube, ja, Anfang des Jahres waren wir da auch noch bei einem kleinen Share mit, ich glaube, 7% Umsatzanteil. Ja, und jetzt sind wir, beziehungsweise 7% Anteil vom Shop und jetzt sind wir mit dem Shop zum Beispiel auch schon bei 15% Umsatzanteil und haben auf jeden Fall eine starke Tendenz, dass das noch steigt.
Aber das heißt so gesehen, das Wachstum wird auch über den Shop primär noch realisiert? Oder meinst du, also wie ist so, ich denke mir so, also wir hatten da eben drüber geredet, ich habe irgendwie gestern Ashwagandha bestellt und dann irgendwie, keine Ahnung, dann blickst du da ja erstmal gar nicht durch, es gibt irgendwie 5 Millionen verschiedene Anbieter, so du checkst eigentlich gar nicht, okay, also du verstehst die Produkte auch irgendwann gar nicht mehr so ganz, okay, was ist jetzt irgendwie Wurzel, was ist Pulver, was ist Bio, was ist nicht Bio, was ist die Tagesdosis, welche Ratio ist das, also irgendwie ist es auch irgendwie so, der Markt ist schon so voll, vor allem auf den Marktplätzen, dass es schon irgendwie wieder fast so ein bisschen verwirrend ist, sage ich jetzt einfach mal. Da stelle ich mir irgendwie sehr vor, dass weiteres Wachstum über Amazon halt krass realisiert werden kann. Also ich glaube, die Wachstumsraten, die ihr bisher gefahren seid, weiß nicht, korrigiere mich gerne, wenn das falsch ist. Würde mich freuen, wenn das falsch ist. Aber sozusagen, man muss dann ja eben auch sozusagen mehr Fokus auf Shop und Co. legen, oder?
Im Endeffekt ist es auch da ja wieder die Frage, zu welchem Zeitpunkt oder bei welchem Punkt sind wir in der Portfolio-Expansion von potenziellen weiteren Nischen. Aber ja, sobald das quasi gecapped ist, geht es da nicht mehr weiter darüber hinaus. Es ist aber so, dass es ein sehr wachsender Markt ist und auch kleine Nischen größer werden und es sehr, sehr viele Nischen gibt. Also wir haben mittlerweile über, ich glaube, 200 Nischen identifiziert. Und wenn man sich auch mal so ein bisschen anschaut, was vielleicht bei anderen Competitern passiert, Sunday Natural, die launchen, ich glaube, 10 Produkte pro Woche. Und die haben halt jetzt ein Portfolio von, also es sind natürlich auch nicht mehr nur Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform, aber alles rund um Gesundheit mit Tees und Tropfen und alle möglichen.
Es wird ja auch innerhalb der Produkte krass gemixt, so ein bisschen, ne? Also sozusagen, dann stehen so Crossover-Produkte eigentlich.
Genau, ja, also teilweise auch Produkte, wo du nicht beide nehmen könntest. Das eine ist Melatonin stark, das leicht, weiß ich nicht, da nimmst du nicht beides. Aber Sunday geht halt krass über eine Breite. Mit, weiß ich nicht, wahrscheinlich Ende des Jahres 2000 Produkten oder sowas.
Und ihr habt halt 45 oder
so? Ja, wir haben halt 45, so, ja. Ne? Und klar, das heißt für uns nicht, dass wir jetzt auf 2000 Produkte unbedingt gehen wollen, weil es natürlich auch super nischig wird. Aber es zeigt halt so ein bisschen, wie breit dieser Gesundheitsmarkt ist und wie stark da auch Nischen wachsen können. Auch eine Ashwagandha war halt ein Viertel so groß, wie es jetzt ist, bevor halt auch der Influencer-Hype kam, so, ne? Und deswegen war es halt auch kleiner als Spirulina.
Moin, ich bin auch deswegen da.
Ja, das ist halt auch ein ganz gutes Beispiel. Ne?
Gab es denn auf dem Weg dahin auch irgendwelche Fuck-Ups, wo du sagst, ey, das war eigentlich irgendwie so ein Punkt, wo es mal, keine Ahnung, kurz gebrannt hat oder so sehr gebrannt hat, dass wir auf jeden Fall mal irgendwie 2 Wochen ein Feuer löschen mussten oder was? Also es klingt alles ein bisschen, wie Moritz das jetzt auch schon gesagt hat, sehr, sehr rosig bisher. Ja. Aber es wird es ja nicht gewesen sein.
Nee, definitiv. Also das Rosige kommt natürlich auch von euren lieben Fragen. aber
die nächsten 10 Minuten bitte nur Fuck-Ups.
Okay, ich versuch's. Also ich denke, die größten Fuck-Ups waren Thema Cashflow. Ist ja auch statistisch das, was Startups am meisten, also der statistisch höchste Grund für Insolvenzen ist halt Cashflow-Probleme. Und die hatten wir auf jeden Fall auch, das haben wir dann verstanden, weil wir halt immer auch sehr an der Grenze gefahren sind in den Investitionen, beziehungsweise, was heißt an der Grenze, wir hatten schon auch unsere Puffer, aber wir hatten dann auch, haben wir auf einen günstigen Hersteller gesetzt, der relativ neu am Markt war, der uns dann nicht beliefert hat, damit hatten wir ein halbes Jahr 40% out of stock und haben halt Gewinne nicht gehabt, mit denen wir gerechnet haben. In der Investitionsphase bedeutet, wir sind wirklich knapp an der Null vorbei. Und das war hart, weil wir haben unser Büro gekündigt, sind in ein kleineres, günstigeres Büro gegangen, also wesentlich günstiger. Wir mussten 2 Mitarbeiter feuern, was auch schmerzhaft war, und uns halt nochmal neu aufstellen. So, und das war, die Nächte waren auf jeden Fall unruhiger.
Aber das war dann so 2023, 24 so vom Rahmen her, also schon ein bisschen.
Ich bin gerade 20, ich glaube 22.
Okay.
Ja, 22, ja. Also ich würde sagen, und dann hatten wir das auch nochmal an einem Zeitpunkt, ich glaube letztes Jahr auch nochmal ein Cashflow-Thema. Das war dann lange nicht so schlimm und ich muss auch sagen, ich bin da relativ abgehärtet
wahrscheinlich.
Abgehärtet. Ja. So, wenn ich höre, okay, ein Cashflow-Problem oder also ich arbeite auch hauptsächlich mit den Cashflow-Tools, die wir intern haben, bin ich auch so, okay, das ist jetzt gerade der Plan, aber ich muss noch die und die Sachen nochmal genauer analysieren und man kann natürlich auch sehr viel schieben. So, ja. Der Großteil bei uns im Cashflow, was gebunden ist, ist halt Ware. Ne? Mhm. Und da kannst du schon auch viel machen. Aber ja, das ist auf jeden Fall, das war so, ich glaube, der größte Tiefpunkt.
Wenn man sich das so ein bisschen anguckt, dann muss ich diese Frage so ein bisschen stellen. Du hast jetzt eben auch selber irgendwie gesagt, dann launcht jetzt irgendwie so ein Sunday Natural irgendwie 10 Produkte in der Woche. Wenn ich dich jetzt irgendwie als Menschen beschreiben würde und wie du ja auch irgendwie analytisch an die Sache rangehst, guckt man dich dann auch ein bisschen traurig irgendwie sozusagen nach links und sagt so, shit, das hätte irgendwie ich sein können. Also irgendwie ähnliche Zeit vielleicht gestartet, irgendwie auch smarter, ähnlicher Ansatz gefahren, sage ich jetzt einfach mal. Aber irgendwie dann einfach das, was ihr dann eben auf, und die Frage ist sehr frech formuliert, auf 45 Produkte gemacht hat, haben die das jetzt halt irgendwie auf 500 gemacht, so ein bisschen. Fragt man sich ja manchmal so, scheiße, hätte ich mal irgendwie, also noch irgendwie mehr Mut gehabt oder noch mehr gesagt von wegen so, ich ziehe mir jetzt noch ein Darlehen und ich, also du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ob man nicht so ein bisschen lechzt nach links und sich denkt, shit.
Ja, nee, eigentlich nicht, weil viel früher hätte ich nicht starten können, da war ich noch in der Schule. Und im Endeffekt denke ich mir so, jeder geht seinen Weg und der Weg, auf dem du bist, ist quasi gut. So, ne? Und es ist halt ultra krass, was Sunday so früh gesehen hat und wie die einfach dadurch, weil die sich so früh positioniert haben, im SEO einfach brutal sind und Google einfach komplett dominieren und das auch maximal verdient. Aber als die angefangen haben, war ich in der 7. Klasse oder so. Ne? Also das ist halt nicht realistisch. Und okay. Im Endeffekt denke ich mir so, jeder Weg und auch jeder Fehltritt und ist halt irgendwie wichtig und prägt einen. Und nach vorne raus gibt es so viel, was man noch machen kann. Deswegen bereue ich das gar nicht. Auch mit Nature Love und Natural Elements, dass die vor uns sind. Also ich bin ja jetzt auch nicht so der Ellbogentyp, der dann sagt, ey, scheiße, die sind schneller als wir. Sondern ich muss auch sagen, mit der Wachstumsgeschwindigkeit, die wir gefahren sind, bin ich extrem happy. Also es hat uns trotzdem auch bisher entsprochen und ich glaube, wir können auch jetzt noch schneller wachsen, weil wir halt mehr die Prozesse verstehen und abgehärteter sind. Aber so, ich bin eigentlich sehr happy mit dem Weg, den wir gegangen sind.
Ist ja auch aber noch eine, also war jetzt eine ziemlich freche Frage natürlich auch, aber zu sagen, die Baseline ist natürlich irgendwie mit fast 20 Millionen im Jahr natürlich jetzt auch nicht. Die nicht bei 200.000 Euro im Jahr, deswegen, aber du weißt, ich fand das interessant, einfach nur so einzuholen, weil irgendwie, wenn man so analytisch ist, guckt man ja irgendwie nach links und rechts und dann, aber hast natürlich recht, das bringt einem am Ende des Tages eigentlich nichts.
Nee, und ich freue mich auch immer wieder über Vorbilder, die einem einen neuen Weg aufzeigen können. Ne? Also, weil es ist halt nie, es muss nie nur einen geben, sondern es gibt einen Top-Player bei Google, aber es gibt natürlich auch viele weitere Player bei Google. Und ja, deswegen ist eigentlich coole Inspiration.
Okay, dann lass uns den Zeitpunkt nochmal nutzen und zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ich glaube, Alex Hormozy. Mhm. Ja, weil der natürlich irgendwie auch gerade aktuell irgendwie so die Unternehmerszene brutal beeinflusst und auch jetzt viele Learnings, die ich jetzt auch zuletzt gemacht habe, auch über D2C und so weiter, haben mich extrem geprägt und aber auch Sichtweisen von Alex Hormozy haben mich auch geprägt in der Strategieausrichtung für die nächsten Jahre, die halt teilweise, also bezogen auch auf Produktentwicklung und ähnliches, wirklich eine 180-Grad-Drehung haben. Vielleicht so vom Grundkonzept erklärt, wir sind jetzt viel auf Preis-Leistung gegangen, um halt die Amazon-Sparfüchse abzuholen und wollen jetzt halt eigentlich viel mehr priorisieren, wie kriegen wir ein wirklich geiles Produkt hin, also die anderen Produkte sind auch geil, aber ein wirklich geiles Produkt für Massenprobleme, um halt sehr vielen Menschen zu helfen, gleichzeitig natürlich auch eine coole Chance als Firma zu wachsen, mit innovativen Lösungen, die wirklich besser sind als andere Produkte und nicht nur mehr Inhalt und günstiger Preis, weil das sich auch langfristig im Markt natürlich auch gerade in einem kompetitiven Amazon-Markt nicht langfristig durchsetzen wird. Und klar, wir behaupten uns auch sehr gut auf Amazon mit unserem Preis-Leistungs-Verhältnis, aber langfristig nachhaltig zu wachsen, kannst du natürlich auch durch innovative Produkte. Und auch im Gesundheitssegment ist für uns halt super spannend, auch das Thema Education für Kunden. Wir sind sehr limitiert, was Education angeht, weil wir viel auch nicht sagen dürfen. Aber das, was wir sagen dürfen, wollen wir halt auch zukünftig irgendwie mehr und mehr nutzen, um halt Kunden zu educaten, zu besserer Gesundheit und für uns dann auch, oder dass wir auch nochmal einfach innovative Produkte
verkaufen. Ihr habt ja jetzt auch mit dem Shop nochmal eine ganz andere Möglichkeit, sage ich mal, Kunden anzusprechen, also wie du auch Funnel baust und welche Hebel du da sozusagen nutzt und wie du Sachen vielleicht auch kommunizierst, über welche Wege, deswegen, das habt ihr ja noch gar nicht erschlossen. Klar, sozusagen, da werden bei einigen Produkten wahrscheinlich auch schon der ein oder andere Kollege schon mit dabei sein, aber ihr habt natürlich einen kranken Proof als Brand, ne, und irgendwie auch sozusagen, glaube ich, ein sehr, sehr hohes Know-how, wo dann natürlich, glaube ich, nochmal wahrscheinlich eine gute Zeit auf euch kommt.
Genau. Und ich denke auch, dieses Thema D2C ist auch jetzt oder jetzt zu verstehen, wie man auch mit D2C oder Performance-Marketing auch arbeiten kann, um Education zu nutzen, sage ich mal, ist, denke ich, auch einer der Tools, die ich jetzt erst kennengelernt habe und verstanden habe und auch Vertrauen rein habe, dass man damit gut wachsen kann, die auch mich dazu jetzt gepusht hat, auch zu sagen, hey, wir gehen mehr in Innovation rein.
Diese Folge wird präsentiert von ChatArmin, der führenden Plattform für WhatsApp-Marketing im E-Commerce. Mit ChatArmin kannst du deine Kunden direkt über WhatsApp erreichen, automatisierte Kampagnen aufsetzen oder deinen Service skalieren. Egal, ob Shopify, Klaviyo oder andere Tools, ChatArmin integriert sich nahtlos in dein Setup. So holst du mehr Umsatz aus jedem einzelnen Kundenkontakt. Mehr Infos findest du auf chatarmin.com. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Moritz ist immer so ein Freund davon, irgendwelche Alliterationen sozusagen in Briefings reinzuhauen. Und bei dir war es in diesem Fall das Thema, das Peto-Playbook sozusagen anzugehen. Und der Plan war jetzt so ein bisschen einfach mal darüber zu sprechen, okay, wie würdest du, wenn du heute nochmal starten würdest, können ja gleich einmal gucken, wenn du komplett nochmal neu starten müsstest oder mit dem aktuellen Wissensstand, das Thema Amazon Brand, Amazon Markenaufbau sozusagen heute nochmal anzugehen. Du hast eben im Vorgespräch eigentlich schon ganz schön gesagt, dass du den Weg, und ich glaube, das hat man jetzt auch rausgehört, so auf jeden Fall nochmal wieder gehen würdest. Würdest du quasi 1:1 auch jetzt nochmal die gleichen Produkte wählen oder wie würdest du jetzt vielleicht auch vorgehen und dir den aktuellen Markt sozusagen nochmal anschauen?
Ja, also definitiv. Ich meine, wir sind jetzt vor 4 Jahren, 5 Jahren mit den ersten Produkten im Markt gestartet. Da ist natürlich super viel passiert. Und die sind natürlich auch viel Konkurrenz. Ist viel mehr Konkurrenz in den Markt gekommen. Das heißt, ich würde nicht nochmal die gleichen Nischen wählen, aber ich würde gleich vorgehen. Also ich würde mir den Markt anschauen und überlegen, was ist und was ich jetzt noch hinzufügen würde, das ist eher Glück, dass wir da, dass wir es so gewählt haben. Ich würde einen Markt nehmen, der relativ krisensicher ist, ne? Weil es gibt viele Kategorien, wo es halt auch zu Schwankungen kommt oder auch zu Stagnation. Und einen wachsenden Markt zu haben, ist natürlich das Niceste, was es gibt, weil du hast halt, du kannst neue Competitor da haben, die dazukommen, aber wenn der Markt wächst, dann kann man auch, trotzdem können alle auch parallel wachsen und es macht einfach, es gibt einem ein bisschen mehr Raum zum Atmen. Aber ich würde gleich vorgehen, also ich würde auch, also mit Wissensstand null würde ich auch tendenziell mit Marktplätzen starten, vor allem Amazon, weil es halt so, so datentransparent ist, ne, weil du so viel auch nachvollziehen kannst. Und würde aber parallel früh auch versuchen zu verstehen, wie kann ich noch andere Marketingkanäle erschließen. Und wahrscheinlich auch noch früher mir auch Marketingkanäle wie Performance Marketing für einen Shop anzuschauen, aber auch andere Marktplätze anzuschauen. Aber so halt Step by Step sich die Skills anzueignen, von Channel zu wachsen quasi. Und das halt mit einem Portfolio, was zukunftssicher ist, was wächst, das quasi so komplett mal generalisiert.
Und das auch sozusagen mit deinem aktuellen Wissensstand, also wenn man dir heute True Nature wegnehmen würde und sagen, also keine Ahnung, entweder bist du jetzt Privatier oder du kannst halt was Neues machen, würdest du dann auch direkt wieder hingehen und eine Amazon-Brand sozusagen neu aufbauen?
Ich glaube, die Frage ist erstmal sozusagen grundsätzlich, ist es überhaupt noch möglich, sozusagen so krass da reinzugehen? Genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen so die Grundsatzfrage, weil du hattest das ja in unserem Gespräch am Anfang kurz gesagt. Ich glaube, das spielt da so ein bisschen mit rein, dass ja jetzt, sage ich mal, die Produktkategorien allgemein sehr, sehr voll sind. Eine Differenzierung nur noch über ein sehr, sehr innovatives Produkt passieren kann. Ein sehr, sehr innovatives Produkt passt eigentlich gar nicht so perfekt zu Amazon, ja, so ein bisschen, wo man dann sozusagen die Analogie, keine Ahnung, ziehen könnte, dass man sagt, nee, das ist eigentlich gar nicht. Also ich würde nicht wieder mit Amazon anfangen, weil es sozusagen den Weg, wenn du rauskommen würdest bei einem sehr innovativen Produkt, es eigentlich nicht trägt.
Ja, also das würde ich sagen, ist dann das zweite Szenario. Szenario 1 ist, ich hätte null Knowledge. Das war quasi das erste Szenario für mich. Zweites Szenario, ich habe das Wissen, was ich jetzt habe. Dann würde ich D2C priorisieren und quasi ein Produkt bauen, was innovativ ist, was dann automatisch in jeden Markt reingehen kann, weil du quasi neu bist, weil du besseres Produkt lieferst. Und genau. Das heißt, ich würde halt erstmal mit Tests im Performance-Marketing starten, zu gucken, okay, ich würde irgendwie ganz breit in den Kategorien anfangen, was für Kategorien sind nach wie vor eben wachsend, was für Produkte haben welche Potenziale und wo hat man als Brand wirklich Potenzial zu wachsen und daraus dann eben was zu bauen, was funktioniert.
Sind so ganzheitliche Faktoren wie jetzt beispielsweise irgendwie Brand, also sozusagen früher vom Gefühl her war Amazon irgendwie einfach nur rein produktbezogen. Also es ging eigentlich nur darum, okay, was ist drin und was bringt's mir? Also gab ja auch oder gibt's ja immer noch extrem viele chinesische Anbieter für vor allem jegliches Tech-Zeug oder sowas, wo man eigentlich die Brand noch nie gehört hat. Aber ich glaube, vor allem in vielen Bereichen ist Brand halt auch noch ultra wichtig geworden und halt auch irgendwie so ein bisschen so von wegen so, ich weiß, es gibt's sehr wenig, aber sowas, was heißt Community, aber dass man irgendwie auch so ein bisschen so das System halt irgendwie so ein bisschen feiert, würdest du sagen, das ist auch wichtiger geworden, das würdest du, also ihr habt das jetzt ja irgendwie ja schon alles mit verbunden, aber auch drauf achten, oder ist das eigentlich immer ein kleiner Hoax?
Nee, würde ich sagen, ist super wichtig. Und wenn du halt eine reine Amazon Company bist, dann hast du das nur limitiert und zu einem ganz, ganz anderen Effekt, als wenn du es halt über D2C machst. Mhm. Wir hatten, also es ist, keine Ahnung, du kannst das beste Melatonin-Spray in der Nische sein. Du hast weniger Suchvolumen als ein kleiner Competitor im D2C, der halt über Social Media Werbung macht. So. Und genau. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich halt sagen würde, im Endeffekt geht's halt, wenn du nachhaltig eine Firma aufbauen willst, geht's halt auch darum, ein Produkt zu bauen, was nachhaltig im Markt funktioniert und im Markt angenommen wird. Und wenn du halt ein sehr kopierbares Produkt hast, dann ist es nicht nachhaltig. Und deswegen ist das immer meiner Meinung nach die Basis dafür alles, dass du halt ein Produkt hast, was wirklich richtig gut ist und einen Markt outperformen kann, theoretisch. Ne?
Das heißt aber, du würdest dann immer wieder auch bei irgendwie sowas wie NEM-Produkten, Kosmetika und Co. irgendwie rauskommen, anstatt irgendwie jetzt bei einem
Regenponcho.
Ja, so ungefähr.
Also Stand jetzt auf jeden Fall. Ne? Also das sind Arten von, das sind Kategorien, die halt wachsen, wo man sich halt sehr gut positionieren kann. Aber also wenn, es wäre auch nochmal ein Beispiel, wenn ich jetzt mit Geld starten würde, dann hätte ich auch nochmal eine andere Situation, als wenn ich ohne Geld starten würde. Weil wenn ich ohne Geld starten würde, würde ich zum Beispiel überlegen, wie kann ich vielleicht ein digitales Produkt pushen, ne? Über Knowledge oder Ähnliches. Genau, weil das ist halt auch zum Beispiel auch bei Amazon so, wenn du richtig groß werden willst, also wenn du erstmal anfangen willst, dann kannst du mit ein paar tausend Euro auch starten. Sag ich mal, 10.000 musst du schon wahrscheinlich haben. Aber wenn du groß werden willst, also wir haben in unserer Lifetime jetzt 3 Millionen Euro Schulden angesammelt, um halt auf Amazon auch zu dem Punkt zu kommen, wo wir jetzt sind. Und das brauchst du bei D2C vielleicht auch nicht unbedingt, weil du halt besser Stück für Stück skalieren kannst. So, ne? Klar, du brauchst auch viel Kohle, aber das sind so ein bisschen die Vor- und Nachteile, die man halt für seine eigene Situation irgendwie abwägen muss. Und wenn ich jetzt gar kein Geld hätte, würde ich wahrscheinlich eher gucken, okay, wie kann ich mit meinem Knowledge und meiner Intelligenz, sag ich mal, was bauen, was Menschen helfen kann.
Du hast mir jetzt witzigerweise meine Frage schon so ein bisschen vorweggenommen mit dem Geldthema, weil wir im ersten Part auch so ein bisschen über das ja, Family and Friends Finanzierungsmodell und dann sozusagen das Bankdarlehen gesprochen haben. Würdest du das dann quasi jetzt mit deinem aktuellen Wissensstand auch so nochmal wieder machen? Weil theoretisch gibt es ja auch für reine Amazon-Brands noch irgendwie die Möglichkeit, dann irgendwie so einen Brand-Aggregator oder sowas zu gehen, da zu verkaufen und dann trotzdem vielleicht irgendwie an der Brand weiterzuarbeiten. Wie sieht das sozusagen da in der Richtung aus? Man könnte natürlich auch über klassische Investorenmodelle irgendwie nachdenken, wobei die wahrscheinlich für Amazon irgendwie schwieriger zu finden werden und dann eher im D2C-Bereich sind. Aber das fände ich noch ein bisschen spannend, das Finanzierungsmodell so dahinter noch ein bisschen einzufangen.
Ja, vielleicht noch ganz kurz davor auch als Gedanke, wenn ich jetzt neu starten würde, ich meine, wir sind hier bei einer E-Commerce-Zielgruppe, die zuhört,
ja.
Aber wenn es jetzt auch um eine Zielgruppe geht, die halt gründen will oder so, wenn ich jetzt nochmal neu starten würde, dann würde ich nicht nur in dem E-Commerce-Sektor denken, sondern ich würde nochmal ganzheitlich denken und überlegen, okay, was sind gerade Kategorien, die gebraucht werden oder auch neue Branchen, keine Ahnung, KI, SaaS-Unternehmen und so weiter. Und da halt eben gucken, okay, was habe ich jetzt für Skills, die ich nutzen kann? Weil klar, du kannst jetzt nicht irgendwie was machen, wo du gar keine Skills drin hast. Unbedingt. Klar, gibt's auch, aber du kannst jetzt nicht irgendwie ein Medizinprodukt vielleicht bauen oder sowas. Da zum Beispiel auch überlegen, will ich mir Software as a Service aufbauen oder ähnliches, ne? Genau, aber zurück zu deiner Frage zur Finanzierung. Kannst du die nochmal stellen?
Der Gedanke war ja, dass ihr sozusagen erst Family and Friends sozusagen euch Kredite gegeben habt, dann ihr zu einer Bank gegangen seid und gesagt habt, hier, das ist unser Track Record wahrscheinlich, ein größeres Darlehen sozusagen darüber abzuschließen. Man hätte ja aber auch hingehen können und den klassischen Investorenweg sozusagen wählen können und entweder, ich glaube, das war der Punkt, dass es bei Amazon schwieriger ist, normal irgendwie ein VC mit reinzunehmen oder halt an so Brand Aggregator wie ich glaube, es ist Razer Group oder We Are The Brands oder so, ja. Solche Amazon-Aggregatoren dann vielleicht auch früher zu verkaufen und trotzdem die Brand darüber noch weiter aufzubauen. Ich weiß nicht, ob die auch Finanzierungsmodelle machen, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube nicht.
Das ist dann immer ein Aufkaufen und du kannst die Brand dann irgendwie weiterführen, ne?
Genau.
Ja.
Also ich glaube, an eine Amazon Aggregator zu verkaufen, ist so ziemlich das Unattraktivste, was du machen kannst, weil die halt super schlechte Bewertungen haben. Grundsätzlich vielleicht auch, warum haben wir nicht Investoren reingeholt? Wir hatten halt das Gefühl, dass wir uns nur Geld leihen müssen, um damit zu skalieren, und wir müssen keine Equity abgeben, und das war uns halt so viel wert, dass wir halt lieber mit hohen Zinskosten und Tilgungsraten arbeiten, als halt eventuell potenziell Freiheit in den Entscheidungen zu verlieren. Und so jetzt kommen wir langsam in eine Größenordnung, wo wir sagen, okay, wenn wir jetzt nochmal um X wachsen wollen, dann müssen wir prozentual nicht so viel abgeben, dass wir trotzdem die Kontrolle haben. Also ich denke, dieses Gefühl von Freiheit und Kontrolle ist bei uns sehr, sehr wichtig, und das halt gleichzeitig mit hoher Risikobereitschaft ist das halt auch dann machbar gewesen. Ich glaube, es gibt aber ganz viele Modelle, die gut sind, und also zum Beispiel auch einen VC reinzuholen oder einen Investor reinzuholen, kann extrem gut sein. Vor allem, es gibt super viele, die richtig geiles Knowledge haben, die gute Business Angels sind und einem auch echt noch Speed geben können. Deswegen ist das halt auch eine mega nice Option, vor allem wenn man auch sagt, ich will jetzt nicht persönlich bürgen und Schulden aufnehmen. Und deswegen wäre das auch eine geile Option gewesen. Oder ist das eine geile Option, aber für mich nicht der passende Fit. Also ich glaube, es geht da um wirklich personal preference.
Ja, finde ich cool. Ich habe noch einen interessanten Baustein, über den wir jetzt noch gar nicht so gesprochen haben. Das sind so diese ganzen Deal Weeks, Deal Days bei Amazon, Prime Days und Co. Die sind ja schon ultra wichtig, ne? Also sozusagen, das ist ja schon irgendwie, gibt es da so einen groben Benchmark, wie was die so im Umsatz im Jahr ausmachen?
Habe ich jetzt nicht parat.
Bauchgefühl einfach nur.
Aber was ich sagen kann, ist, die Black Week, die ist halt auf jeden Fall, also gerade auch der November, in dem die stattfindet, ist auf jeden Fall der umsatzstärkste Monat, weil da einfach am krassesten Druckbetankung an Kunden von Amazon auf den Markt kommt und natürlich auch irgendwie die besten Deals des Jahres sind. Grundsätzlich ist es aber so, für die Performance auf Amazon kannst du auch die Dealtage verkacken und trotzdem gut performen. Du musst halt nur wissen, wie, quasi. Und im Endeffekt geht es halt darum, dass du musst ja relevant für den Algorithmus sein. Und dann könnte man zum Beispiel auch antizyklisch Deals schalten. Das macht aber trotzdem keinen Sinn, weil wenn du weißt, wie du gut Deals schaltest und trotzdem profitabel bist, dann macht das halt, ist das ultra wichtig, die mitzunehmen. Die Aussage ist, du kannst es verkacken und trotzdem performen, aber ich würde immer empfehlen, die gut mitzunehmen, und weil du darüber halt auch nochmal richtig gut aufholen kannst, wenn du halt in der Nische nicht so gut performst und sagst aber, okay, mit meinem Produkt jetzt, ich habe eine Anpassung gemacht und will es jetzt nochmal pushen, das ist der perfekte Zeitraum, das zu machen, und es ist super, super wichtig.
Aber wie sieht das denn sozusagen aus, wie viele Tage gibt es davon mittlerweile, weil ich habe beispielsweise einen Aushilfsjob nach meiner Reise durch Europa sozusagen bei der Post gemacht, und dann war das einfach so ein random Dienstag, wo auf einmal das Zehnfache an Paketen da war, die ausgetragen werden mussten, alle mit Amazon-Wrapping, und dann so, hey, was passiert hier? Ah, okay, es war vorgestern Prime Day oder so. Ja. Und das wird ja jetzt immer mehr, dass es nicht nur eine Black Week gibt, sondern auch gefühlt in meinem Kopf zumindest oder in meiner Wahrnehmung irgendwie 6 Prime Days im Jahr. Ja. Und nicht mehr nur einen, wie es früher vielleicht dann mal der Fall war.
Ist so, ja. Also es gibt irgendwie pro Saison, also es ist irgendwie der Frühling, du hast dann irgendwie Spring Deals, du hast die Summer Deals und hast du die Fall Deals irgendwie oder Fall Prime Days. Und die sind ja auch, die waren mal einen Tag, die waren die letzten Jahre 2 Tage, jetzt sind es 4 Tage. Das ist schon crazy, wie Amazon das nutzt, und die machen das nicht ohne Grund, weil es halt funktioniert. Vielleicht auch nochmal, was ich sagen muss, Deals haben bei anderen Brands auch nochmal ganz anderen Impact. Also es gibt, wir haben zum Beispiel so, die höchsten Tage sind so 3-mal Tagesumsatz pro Tag, ne?
In diesen Deal?
In den Deal-Zeiträumen.
Also ich dachte, es wäre viel mehr.
Bei anderen ist es halt viel mehr. Teilweise ist es 7- oder 10-fach oder so.
Jetzt irgendwie auch irgendwie umgestellt.
Ist bei uns aber nicht so. Ich denke, bei uns wäre jetzt nur mein Bauchgefühl als Erklärung, wir haben irgendwie Produkte, die sind für die Gesundheit, und Menschen wollen mit ihrer Gesundheit nicht strategisch sparen, bis die sich das holen, sondern es ist ziemlich akut. Das heißt, es ist eher, okay, mache ich jetzt einen Refill für meinen Stock oder kaufe ich es jetzt doch, weil es günstiger ist und war mir vorher unsicher. Das heißt, diese Gruppe ist ein bisschen kleiner, weil es halt immer so um Dringlichkeit auch geht bei Gesundheit.
Aber kann man sich damit auch irgendwie als neue Brand so ein bisschen auch verzetteln? Weil ich stelle mir so ein bisschen vor, also Marge wird runtergehen, weil irgendwie, keine Ahnung, du musst ja irgendwie krass am Preis mitziehen. Also, dass man sich da auch irgendwie so ein bisschen einfach verkocht. Kannst das, also würdest du es gar nicht unterschreiben? Würdest du da irgendwie auf ein paar Sachen achten? Weil ich stelle mir so vor, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe Stock Amount of X und push die halt komplett da raus und verkaufe die eigentlich zu einer schwächeren Marge und dann habe ich halt irgendwie so ein bisschen wieder die Cashflow-Thematik, weil ich nicht ganz weiß, okay, wann kriege ich sozusagen die neue Ware so ein bisschen. Mhm. Kann man sich da auch so ein bisschen verzetteln oder würdest du einfach sagen, so feuerfrei, renn rein?
Also ich würde sagen, man muss schon sehr viel berücksichtigen. Also auch krass, wie viel du auf dem Schirm hast. Ich meine, du bist ja, ihr verkaufst ja gar nicht selber, aber es sind halt genau die Punkte, die man echt auf dem Schirm haben muss. Und man kann das halt schon verkacken. So, wenn du halt Stock verballerst und dann out of stock gehst, dann hast du halt echt viel Profitabilität eingeboost, die du halt sonst irgendwie hättest besser verteilen können. Und ja, ich würde aber sagen, vom Aufwand lohnt es sich, das eigentlich immer mitzumachen. Ich würde aber auch nochmal sagen, es ist halt was anderes, ob du eine Marktplatz-Brand bist, die halt irgendwie den Fokus halt, oder auch Produkte hat, die für den Marktplatz zugeschnitten sind, oder halt, oder ob du das gleiche Produkt im Onlineshop hast und 80% deiner Kunden halt im Onlineshop kaufen, wo ich halt sagen würde, klar, irgendwie dein Hauptkanal bestimmt die Richtung. So, und wenn du halt sagst, ich habe einen Festpreis und ich biete im Shop den höchsten Rabatt und der ist nur 15%, und der Mindestrabatt bei den Prime Days ist 15%, dann kann es halt Sinn machen zu sagen, ich mache keine Deals bei Amazon, weil es halt einfach das sabotiert. So, ne? Das heißt, ich würde sagen, es ist super Brand individuell.
Sehr cool. Was ist denn so, vielleicht letzte Frage, einfach nur so dein Ausblick für True Nature? Also, wo willst du das so in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht noch hinbekommen? Also, klar, nächstes Jahr willst du die 20 knacken, so wie ich dich kenne, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Aber was ist so dein...
Vor allen Dingen fände ich so einen Meilenstein spannend, weil du ja auch ein bisschen bei dem Electromosi-Thema schon ein bisschen angerissen hast, in welche Richtung die Brand sich sozusagen da entwickeln soll. Aber wo wir eben dann auch Meilensteine, die vielleicht nicht zelebriert worden sind, genannt haben, wäre es vielleicht, glaube ich, ganz cool, das sozusagen jetzt einmal zu hören, wenn es einen gibt.
Ja, gibt's auf jeden Fall. Wenn ich mich auf einen beschränken muss, boah.
Kannst auch mehrere nennen, aber...
Also, was ein Riesenmeilenstein wäre, wenn wir halt wirklich in die Richtung, ich sag mal, 50% Umsatzanteil vom Shop kommen und das halt zu einer soliden Profitabilität. Wir haben jetzt ein Proof of Concept auf jeden Fall für D2C, aber wir haben es halt noch nicht auf dem Level skaliert. Wenn wir das hinbekommen und ich sag mal so die Größenordnung über D2C 10 Millionen Euro Umsatz zu machen mit mal Starting irgendwie 10-15% Marge oder sowas, das wäre schon ein sehr großer Meilenstein. Da bin ich auch sehr confident, dass wir das schaffen. Das wäre so eigentlich schon das Ziel für nächstes Jahr. Ja.
Und dann so. Gibt's eine True Nature Sommerparty von dir gehostet, oder was?
Also jetzt schon direkt selbst eingeladen. Nein, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Jetzt.
Sommerparty.
Also Karnevalsparty machen wir auf jeden Fall.
Ja?
Ja, da seid ihr auch herzlich eingeladen. Genau, aber das würden wir auf jeden Fall groß zelebrieren. Und ich sag mal so 3-Jahres-Ziel, 100 Mio knacken.
100 Mio? Mhm. Jahresumsatz?
Ja.
Krass. Okay, aber dann ist ja die Annahme, dass noch deutlich mehr auch noch über die Marktplätze kommen wird, ne? Irgendwie, ne? Also,
ja,
also die 50% kriegst du ja, also wenn du sozusagen das Ziel 50% Job hast und ja, die Ausgangslage von jetzt nehmen. 50. Also
für nächstes Jahr ist das Ziel, dass wir 50% knacken.
Okay, dann jetzt macht Sinn.
Genau.
Sorry, ich dachte, und ich hatte 15 verstanden und dachte so, okay, aber von dass nur 15 nächstes Jahr dann zu, weiß nicht, meine, irgendwie Faktor 4 im Umsatz fast oder
ja, aber was. Dann muss sich ja trotzdem, müssen die Marktplätze ja auch sich immer noch weiter verdoppeln.
Auf jeden Fall. Und das ist ja auch eine unserer Stärken. Das heißt, die werden auch weiter mitwachsen. Aber ich denke, einfach so von diesem Shift zu einem nachhaltig erfolgreichen Produkt als innovatives Produkt, was wirklich nochmal ein Benefit, also ein extra Benefit zu dem, was es schon auf dem Markt gibt, gibt. So mit solchen Produkten prozentual einen ganz großen Umsatzanteil zu übernehmen, das ist meine Vision und mein Ziel. Genau. Und das ist, wenn wir das halt schon nächstes Jahr irgendwie mit 50% Anteil hinbekämen, das wäre ein Dream.
Geil.
Okay.
Du hast jetzt schon viele Sachen gesagt, die du irgendwie selber...
Ratschlagend.
Ja, ja.
Ratschlagend hat er sich schon diese Podcast-Folge gedreht.
Die selber quasi gesagt hast, ey, das habe ich irgendwie so und so selber gesehen und intuitiv, glaube ich, viele Sachen sehr richtig gemacht. Gab es denn auch irgendeine Sache, und das ist die zweite Frage, die wir im Podcast gerade stellen, wo du gesagt hast, ey, das ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Boah, gute Frage.
Die erste heute.
Die erste, nein, ihr habt fantastische Fragen gestellt. Da muss ich kurz mal drüber nachdenken. Also ich glaube, das, was mich am meisten, wenn ich drüber nachdenke, wir haben einen mega coolen Coach, mit dem wir dieses Jahr zum ersten Mal auch zusammengearbeitet haben, der uns auch erstmal nochmal dabei geholfen hat, also der auch ein bisschen ganzheitlicher angegangen, eigentlich zu sagen, was sind eigentlich meine Hauptstärken? So, was ist, wonach sollte ich meinen Alltag maximal auslegen, um nach meinen Stärken zu leben? Und um nach meinen auch Werten zu leben, was mir wichtig ist, was mir entspricht, was mir Energie gibt. Und ich glaube, das ist der mächtigste Tipp gewesen, eigentlich, oder die mächtigste Hilfe war halt zu sagen, fokussiere dich auf deine Werte und das, was dir entspricht, und lebe danach, weil dann wirst du glücklich. Weil, ne, wir reden ja immer über, also jetzt natürlich viel auch über Unternehmertum und Geld, aber was steckt dahinter? Klar, es geht auch um gesellschaftliche Anerkennung, aber ganz unten, ganz innen drin geht's darum, glücklich zu sein. Und da würde ich sagen, halt, mein Tipp wäre, oder das ist auch das, was ich dann vom Coach gelernt habe, eben nochmal zusammenfassend, achte darauf, was dir entspricht, was dir wirklich Energie gibt, wo du nach deinen Werten lebst, und richte dein Leben maximal danach aus. Und wenn dir Arbeit super wichtig ist und dein Beruf, dann richte deine Firma komplett danach aus. Was du gut kannst, spiel deine Stärken aus und geh den Weg.
Lass mal genauso stehen. Ich bin extrem beeindruckt. Also Sam, muss ich sagen, manchmal erwartet man ja von der Folge so ein bisschen was, oder beziehungsweise man hat dann irgendwie schon so eine Vorstellung, wie es läuft, und heute bin ich eigentlich mit einer anderen Projektion heute hier irgendwie heute Morgen ins Büro angereist, deswegen beeindruckend, also sehr analytisch, sehr klar und jetzt am Ende irgendwie trotzdem dann aber auch sehr empathisch, sympathisch, also viele Facetten, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch einzufangen, das ist irgendwie eine geile Company, die wir heute, glaube ich, mal hier einfangen durften, das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Mega.
Also ich bin beeindruckt, ich bin natürlich jetzt happy, dass wir jetzt sozusagen in Köln hier noch eine weitere Brand haben, die wir auf dem Schirm haben, deswegen ich bin ziemlich bullish, dass ihr da eure Ziele erreicht. Sehr analytisch bisher, wie ihr das gemacht habt. Deswegen, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und freue mich dann, wenn wir uns vielleicht dann doch noch auf dem Dinner sehen oder sowas oder nochmal uns mal in Köln über den Weg laufen. Aber
bei 100 Millionen machen wir eine Follow-up-Folge davon. Das sehr können wir gerne. Schon mal so festhalten.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, Jungs, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr wohlgefühlt bei euch. Und die Kaffee-Einladung ins Office zu uns steht auch immer.
Perfekt. Vielen Dank. Dann in dem Sinne.
Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Mach's gut.
So, das war's für heute und ein Dank geht an dieser Stelle an unseren Partner Chatarmin. Wenn du deine Kundenkommunikation im E-Commerce aufs nächste Level heben willst, schau vorbei auf chatarmin.com. Bis nächste Woche.